HR Info. Politik.
6 Menschen tauschen in einer Chatgruppe Judenwitze aus, fremdenfeindliche Karikaturen, Hakenkreuze. Und sie könnten sogar an einer Morddrohung gegen eine Frankfurter Anwältin mit türkischen Wurzeln beteiligt sein. So der unbestätigte Verdacht. Die vermeintlichen Täter? Ausgerechnet hessische Polizisten. Aufgeflogen war die Gruppe vor einem Jahr. Der Fall Frankfurter Chatgruppe sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit. Seitdem sind immer mehr Verdachtsfälle in der hessischen Polizei aufgetaucht. Polizisten als Rechtsextremisten oder mit rechtsextremistischen Kontakten? Darum geht es jetzt in HR Info Politik. Mein Name ist Sarah Batti. Aktuell laufen im Zusammenhang mit dem Polizeiskandal in Hessen Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 22 Beschuldigte, von denen 15 Polizeibeamte sind. Noch im Juli waren es 28 Beschuldigte. Ins Rollen gebracht hat alles ein Drohbrief an die Frankfurter Anwältin Seyda Bascha Yildiz im vergangenen Jahr. Was genau ist damals geschehen? Und was genau hat die Polizei mit diesem Drohbrief zu tun? Eine Chronologie.
Es ist der 2. August 2018. Nur wenige Tage zuvor kommt ein Mandant der Anwältin Seyda Bascha Yildiz aus der tunesischen Haft frei. Der Mandant ist keine unumstrittene Person. Es ist Sami A., der mutmaßlich ehemalige Leibwächter von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Die Bochumer Ausländerbehörde hat ihn nach Tunesien abgeschoben, obwohl die Zulässigkeit der Abschiebung noch vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geprüft werden muss. Der Grund: Abschiebungen können nicht durchgeführt werden, wenn einem Menschen im Ankunftsland Folter drohen. In Tunesien ist diese Wahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt sehr hoch. So schätzt es dann auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein. Doch als diese Entscheidung fällt, sitzt Sami A. bereits im Flieger nach Tunesien und wird dort verhaftet. Zu Unrecht, wie Anwältin Bascha Yildiz damals auch öffentlich anprangert.
Er ist rechtswidrig abgeschoben worden und das Gericht hat uns Recht gegeben und hat gesagt, er muss wieder zurückgeholt werden. Und dass er jetzt freigelassen wurde, es liegt ja auch nichts gegen ihn vor. Warum hätte er nicht freigelassen werden dürfen, dass er überhaupt 2 Wochen in Haft war? Ist schon verwunderlich.
Die Rechtsanwältin klagt gegen die Stadt Bochum und bekommt Recht. Der Stadt wird ein Zwangsgeld von 10.000 Euro auferlegt. Es ist nicht das erste Mal, dass Seyda Bascha Yildiz Mandanten aus der islamistischen Szene vertritt. Auch Heikel S. hatte sie vertreten, einen Tunesier, dem die deutschen Behörden vorwerfen, für die Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Bekannt geworden ist Seyda Bascha Yildiz aber auch als Nebenklägerin im NSU-Prozess, dem Prozess gegen das Trio des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds mit Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Der NSU ist verantwortlich für den Tod von insgesamt 9 Menschen mit Migrationshintergrund und einer Polizistin. Bascha Yildiz vertrat die Familie des Opfers Enver Şimşek, einen Blumenhändler aus Schlüchtern, der im Jahr 2000 ermordet wurde. Seyda Bascha Yildiz ist es durch ihre Arbeit als Anwältin gewohnt, Drohungen zu bekommen. Doch an eben jenem 2. August 2018 bekommen die Drohungen eine neue Dimension. Sie empfängt ein anonymes Fax. Darin steht ihre geheime Wohnadresse, der Name ihrer 2-jährigen Tochter und die Drohung, das Mädchen abschlachten zu wollen. Unterschrieben ist es mit NSU 2.0. Die Daten aus dem Fax sind keine, die öffentlich zu finden sind. Bascha Yildiz ist daher alarmiert und schaltet die Behörden ein. Die Ermittlungen beginnen und schnell wird klar, dass die Daten der Anwältin von einem Computer im 1. Polizeirevier an der Konstablerwache in Frankfurt abgerufen worden sind. Vom Computer einer Beamtin. Nur 1,5 Stunden, bevor Bascha Yildiz das Drohfax erhält. Am 11. September 2018 wird daraufhin die Wohnung der Beamtin durchsucht, Datenmaterial beschlagnahmt. Auf dem Handy der Beamtin finden die Ermittler einen Chat aus den Jahren 2015 und 2016 mit dem Namen Idiot, in dem 6 Personen rassistische und unter anderem verfassungsfeindliche Inhalte geteilt hatten. Allesamt hessische Polizisten. Bis Mitte Dezember werden dann auch die Wohnungen der anderen Chatmitglieder durchsucht, weiteres Material beschlagnahmt. Die verdächtigen Polizisten werden vom Dienst freigestellt. Erst danach wird der Skandal auch öffentlich bekannt.
Seitdem stehen viele Fragen im Raum. Eine Zentrale ist, hat einer der Polizisten der Chatgruppe Idiot auch den Drohbrief an Seydabashir Yildiz verfasst? War es vielleicht die Beamtin, von deren Computer aus die Daten der Anwältin abgerufen wurden? Oder hat einer der Mitglieder der Chatgruppe die Daten weitergegeben? Gibt es vielleicht Verstrickungen der hessischen Polizei in rechtsextremistische Kreise? Justizreporterin Heike Berufka und Polizeireporter Frank Angermund haben für den Hessischen Rundfunk immer wieder aktuell über die Entwicklungen berichtet. Von ihnen wollte ich wissen, wie sich der Skandal weiterentwickelt hat, wie viele neue Fälle es gibt und wie die Polizei mit den Verdachtsfällen umgeht.
Ich würde sagen, der hat sich massiv weiterentwickelt. Das heißt, es sind immer neue Chatgruppen entdeckt worden, immer neue Chatgruppen, in denen ganz offensichtlich rassistische, rechtsextremistische Inhalte ausgetauscht worden sind.
Der bekannteste Fall war ja diese Frankfurter Chatgruppe im ersten Polizeirevier. Da wurde auch ein Beamter festgenommen Ende Juni. Was hat man denn über den rausfinden können?
Eigentlich nicht viel. Der ist ja offiziell für uns überhaupt nicht greifbar, dieser Mensch. Man kann ihn im Internet suchen, man findet ihn eigentlich nicht. Natürlich sind Datenträger gesichert worden damals von der Polizei. Was die Ergebnisse, die wird man ja analysiert haben, die Ergebnisse, was dort gefunden wurde, darüber ist uns bisher allerdings auch nichts bekannt.
Vielleicht muss man dazu sagen, dass da Mobiltelefone, Festplatten und Ähnliches beschlagnahmt worden sind und die müssen natürlich ausgewertet werden. Das ist relativ kompliziert, weil Polizei und Staatsanwaltschaften sich jedes einzelne Foto in so einem Handy anschauen müssen und sie müssen es zuordnen. Das ist relativ schwierig, einen solchen Nachweis zu führen und vor allen Dingen ist es extrem zeitaufwendig.
Eine andere Verdächtige in diesem Fall ist ja auch die Polizeibeamtin, von der aus die Daten von Seydabashir Yildiz abgerufen wurden. Was weiß man denn mittlerweile über die?
Also man weiß auf jeden Fall, dass sie sozusagen zunächst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch so ist, die Hauptverdächtige war. Denn der Fakt ist ja, das ist von ihrem Polizeirechner abgerufen worden. Der war offen mit ihrem Account. Man hat die Daten abgerufen und diese Daten wurden benutzt, um den ersten Drohbrief zu verfassen und zu verschicken. Also läuft alles auf diese Frau zu. Allerdings ist die Frage, hat sie tatsächlich diesen Abruf gemacht? Hat sie ihn, wenn sie ihn gemacht hat, bewusst gemacht? Hat sie die Daten weitergegeben? Hat sie sie bewusst weitergegeben? Und wer ist derjenige, der aus diesen Daten einen Drohbrief verfasst hat? Das ist noch so ein bisschen unklar. Auf jeden Fall steht sie natürlich mit im Zentrum der Ermittlungen. Schuldig oder unschuldig?
Sie selber soll gesagt haben, sie wisse überhaupt nicht, wer Frau Bashir Yildiz ist und sie wisse auch überhaupt nicht, wie das funktioniert, über das Darknet solche Briefe zu verschicken, denn die sind ja über das Darknet verschickt worden.
Das heißt, also sie könnte auch unschuldig sein, es könnte aber auch sein, dass sie das jetzt einfach nur behauptet und am Ende das doch selber war.
Man stellt sich ja die Frage, warum, wenn sie denn unschuldig ist, erzählt sie eigentlich nicht mehr? Denn es scheint so zu sein, dass in diesen ganzen Ermittlungsverfahren die Beschuldigten schweigen. Jetzt könnte man das erklären mit einem gewissen Chorgeist, den man sehr häufig da findet. Also man will den Kollegen nicht beschuldigen. Man will ihn nicht anschwärzen. In dem Fall kann ich es nicht so recht verstehen. Der Vorwurf ist so immens. Er schadet so sehr der Polizei, dass es vielleicht tatsächlich schlauer wäre, man würde mal reden. Jetzt ist die Frage, hat sie was zu erzählen? Das können wir nicht beantworten.
Ja, jetzt haben wir auch gerade schon die Stimmung in der Polizei angesprochen. Aber Frank, du hast dich ja auch in den Polizeikreisen weiter umgehört. Wie geht's denn den Beamten drumherum im Frankfurter Gebiet?
Naja, was zumindest zu Beginn, als die ganze Geschichte aufgeflogen ist, klar war, da mussten sich Polizisten während ihres Dienstes massive Beleidigungen anhören. Also einer ist angespuckt worden, als Nazi beschimpft worden. Es war dann so, bei einfachsten Verkehrskontrollen, wenn einer ein Polizist kam und hat gesagt, fahren Sie mal Ihr Auto weg, Sie haben falsch geparkt. Dann hat er als Antwort bekommen, kümmere dich erstmal um deine Nazi-Polizisten, bevor du dich um mein parkendes Auto kümmerst. Also das mussten sich eine ganze Zeit anhören. Das ist wohl irgendwann besser geworden, außer, jetzt kommt die Ausnahme, am ersten Revier. Da muss es weiterhin massiv sein, dass sich die Beamten dort, auch wenn sie 0, nichts mit diesen ganzen Vorfällen zu tun haben, immer wieder anhören müssen, sie seien Nazis.
Was sich stark verändert hat, jedenfalls nach unseren Erfahrungen, ist der Umgang der Polizei mit der Öffentlichkeit. Wir haben es gerade in Frankfurt immer erlebt, dass er relativ offen war, dass wir schnell Antworten bekommen haben. Das funktioniert seit dieser Sache überhaupt nicht mehr. oder relativ wenig. Das heißt, man ist sehr zurückgenommen, was diese Fragen anbetrifft. Also, wenn man bei der Polizei nachfragt, wie geht's euch zum Beispiel damit, dass ihr jetzt plötzlich alle oder viele von euch als Nazis auf der Straße beschimpft werdet, weil ihr ein Auto kontrolliert oder weil ihr was auch immer tut, was die Polizei eben so zu tun hat, dann bleiben die Türen zu. Das war vorher nicht so. Wenn man nachfragt, warum es so ist, dann hört man immer wieder, Die Öffentlichkeitsarbeit wird tendenziell aus dem Ministerium geführt. Wenn man im Ministerium nachfragt, hört man, nein, sowas gibt es nicht. Es gibt das nicht, das entscheidet die jeweilige Polizei an Ort und Stelle, ob sie redet oder nicht. Das deckt sich nicht mit unseren Erkenntnissen und Erfahrungen.
Also man hat eher den Eindruck, es gibt da vielleicht einen Maulkorb.
Auf die Idee könnte man kommen.
Es tauchen immer wieder neue Verdachtsfälle in der hessischen Polizei auf. Aber auch die Ermittlungen gegen die Verdächtigen der Frankfurter Chatgruppe laufen weiter. Dennoch sei nicht klar, wer den Drohbrief an Zeyda Bascha Yildiz geschrieben habe. So berichten hr-Polizeireporter Frank Angermund und hr-Justizexpertin Heike Borowka.
hr-Info. Politik.
Der Polizeiskandal in Frankfurt ersteht nicht alleine. In den vergangenen Monaten kamen immer wieder rassistische Vorfälle ans Licht, in die hessische Polizisten verwickelt waren. Zuletzt ging es darum, dass 6 Polizeianwärter aus Mülheim rassistische Nachrichten auf WhatsApp ausgetauscht hatten. Unter anderem wurde ein Foto herumgeschickt, das Juden in einem Deportationszug zeigt. Dazu stand: Genießt das Leben in vollen Zügen. Innerhalb von kurzer Zeit gleicht der 2. Fall aus Mülheim. Denn Ende August wurde bekannt, dass ein Dienstgruppenleiter aus Mülheim, ebenfalls auf WhatsApp, rassistische Fotos verbreitet hatte. Eines davon zeigte ein Backblech voller brauner Kekse in Hakenkreuzform. In Schlüchtern hatten mutmaßlich Polizisten am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar die Hessen- und Deutschlandfahne kopfüber gehisst, ein Erkennungszeichen von Reichsbürgern. Und in Kirchdorf hatten mutmaßlich 2 Polizistenbrüder auf einer nahegelegenen Kirmes im November 2018 rassistische Parolen gegrölt. Bei einer Durchsuchung fand man beim älteren Bruder einen museal eingerichteten Raum mit etwa 3000 NS-Devotionalien. Durch weitere Ermittlungen gerieten 6 weitere Polizisten ins Visier des Landeskriminalamts. Und auch ein Verdächtiger aus dem Fall Frankfurter Chatgruppe stammt aus Kirchdorf. Eine auffällige Häufung und damit eine Spur, der mein Kollege Oliver Günther und ich nachgehen wollten. Denn der kleine Ort Kirchdorf taucht nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Rechtsextremismus auf. Früher trafen sich dort hunderte Nazis zu Rechtsrockkonzerten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der alten Neonazi-Szene und den verdächtigen Polizisten aus und rund um Kirchdorf? Das wollten mein Kollege Oliver Günther und ich vor Ort herausfinden.
Neonazis, die sich Berserker Kirchdorf nennen und judenfeindliche Rechtsrock-Songs mitgrölen. 15 Jahre alt ist dieser Ausschnitt aus einem heimlich gedrehten Filmmitschnitt. Als der Film seinerzeit veröffentlicht wurde, hatte Kirchdorf seinen Ruf weg, Hessens braunes Dorf.
Ja, da bin ich da die Kamera weg.
Es mag Zufall sein, dass wir bei unserem Besuch in Kirchdorf bald auf einen der Berserker von damals treffen, Glenn Engelbrecht. Ein Interview will der Mann im szenetypischen Thorsteiner-Shirt nicht geben. Aber angesprochen auf die vermeintlich rechten Polizisten erzählt er, ja, er sei mit einem zusammen auf die Schule gegangen, aber mit der Berserker-Szene, nein, damit hätten die Polizisten nichts zu tun. Aber stimmt das? Oder gibt es doch Verbindungen zwischen den Beamten und der harten rechten Szene? Wir merken bald, in Kirchdorf liegt vieles buchstäblich sehr nahe beieinander. Neonazis, die mit Polizisten auf einer Schule waren, die Bank für Vielfalt und der Supermarkt, vor dem plötzlich ein Auto hält, das meiner Kollegin Sarah Batti sofort auffällt.
Einfach so krass. Ich meine, wir stehen hier irgendwie, wie lange? 10 Minuten, 15 Minuten?
Genau.
Und dann kommt hier so ein kleiner VW Polo, eisernes Kreuz irgendwie drauf gemalt. Und da drinnen sitzen 2 Typen, voll tätowiert. Und der eine den kompletten Arm von oben bis unten mit Hakenkreuzen.
Normales Dorf, harte rechte Szene. Auch Petro Valdivielso weiß um diese Brüche. Valdivielso ist einer der Initiatoren des Aktionsbündnisses gegen Rechtsextremismus, das sich damals als Reaktion auf die rechten Berserker in Kirchdorf gegründet hatte. Dass Kirchdorf jetzt wieder als braunes Dorf dasteht, ärgert ihn, weil sich viele Menschen in Kirchdorf klar positionieren gegen rechts. einerseits. Andererseits gäbe es rund um die Polizisten viele offene Fragen, obwohl doch seit Monaten ermittelt werde.
Das dauert zu lange. Es ist für so eine kleine Gemeinde ganz schwierig, damit umzugehen. Hier kennt sich jeder. Hier weiß jeder, in welchem Verein, in welcher Schule, in welcher Klasse, mit wem. Hier wusste man sofort, auch in der Zeitung keine Namen schon, wusste sofort jeder, wer es ist.
Dass jeder jeden kennt, diese Erfahrung machen auch wir sehr schnell. Vor allem, wenn es um die zwei Brüder geht, die auf einer Kirmes mit rechten Sprüchen aufgefallen sein sollen und bei denen im Rahmen einer Hausdurchsuchung eine Sammlung mit zahlreichen NS-Devotionalien gefunden wurde. Trotzdem hören wir immer wieder, die beiden Polizistenbrüder rechtsextrem. Nein.
Das wird übertrieben alles. Ich war selbst Polizist. Ich kenne diese Männer alle. Die spielen bei mir Fußball alles. Also ich kann da denen nichts Negatives nachsagen. Gell.
Sie kennen die Polizisten, um die es geht?
Das sind alles Kumpels, die mir spielen zusammen Fußball und alles.
Und Sie sagen, die haben mit Rechtsextremisten...
Nein, überhaupt nichts. Da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Da ist gar nichts.
Schließlich klingeln wir bei einem der Betroffenen. Aber das Gespräch an der Haustür fällt kurz aus. Er könne wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der Mann ist sichtlich aufgewühlt. Und auch das wird in den wenigen Minuten sehr deutlich. Dass er rechtsextrem sein soll, kann er absolut nicht nachvollziehen. Also, alles falsch? Der Verdacht gegen die Polizisten? Das Image des Ortes? Aus Ermittlerkreisen erfahren wir, die Hinweise im sogenannten Fall Kirmes auf eine rechte Gesinnung der beiden Brüder seien gravierend. Beide sind suspendiert, eine Rückkehr in den Dienst unwahrscheinlich. Und Kirdorf? Nein, Kirdorf ist nicht Hessens braunes Dorf. Aber in Sachen rechte Polizisten führen gleich mehrere Spuren hierher. Zu dem Polizisten, den wir sprechen, und seinem Bruder, zu einem Beamten, der sich inzwischen das Leben genommen hat, und zu einem weiteren Polizisten, gegen den sogar wegen mehrerer Drohfaxe an eine Frankfurter Rechtsanwältin ermittelt wird, verschickt mit dem Absender NSU 2.0. Auch über diesen Mann wollen wir mehr erfahren. Hier aber endet die Spurensuche vor einem leerstehenden Haus und auf dem Einwohnermeldeamt in Kirdorf, wo man uns sagt, die aktuelle Adresse des Mannes könne man uns nicht sagen, die sei gesperrt.
Wir bleiben in den nächsten Wochen weiter an dem Thema dran.
HR Info. Politik.
Immer wieder gab es im vergangenen Jahr neue Verdachtsfälle in der Polizei, bei denen es um das Thema Rechtsextremismus ging. Wie kann es sein, dass es zu solchen Vorfällen in der Polizei kommen kann? Haben Polizisten einen Hang zu rechtskonservativen Einstellungen? Oder ist es der Beruf und der Arbeitsalltag, der dazu führt, dass aus Polizisten Rassisten werden können? Das möchte ich mit Raphael Bär besprechen. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Herr Bär, durch die Drohungen an eine Frankfurter Anwältin ist ja ein ziemlicher Stein ins Rollen gekommen. Und die hessische Polizei ist seitdem quasi unter ständiger Beobachtung. Zu Recht?
Durchaus, denn das ist ja eine sehr exklusive Tätigkeit, die Polizisten verrichten. Sie dürfen in Grundrechte eingreifen, in Menschenrechte eingreifen. Und da muss man natürlich sensibel sein. Und wenn damit abweichendes Verhalten legitimiert wird, ist das umso schlimmer.
Es wurde in den Medien ja auch immer über ein rechtsextremes Netzwerk spekuliert. Was glauben Sie denn? Sind das alles Einzelfälle oder gibt es tatsächlich ein rechtes Netzwerk in der Polizei?
Das ist relativ schwer zu beurteilen, denn man muss erst genau wissen, was man mit Netzwerk meint. Ich glaube auch, dass es mehr als Einzelfälle sind. Es ist nicht das einzelne schwarze Schaf. Das wissen wir aus vielen anderen Forschungen zur Gewalt und zu abweichendem Verhalten in der Polizei insgesamt. Aber es sind auch nicht die festen Strukturen, die oft angenommen werden, die sozusagen überindividuell, also über die einzelnen Köpfe hinweg Dinge regeln. Natürlich, Netzwerk im Sinne von WhatsApp-Verbindungen, selbstverständlich. Aber ob dieses Netzwerk sozusagen eine Parallelgesellschaft oder eine Parallelorganisation bildet, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Erste Spuren in dem Fall um die Frankfurter Anwältin hatten ja auch nach Frankfurt ins erste Polizeirevier geführt. Sie waren ja früher auch in Frankfurt tätig. Was ist das denn für ein Revier?
Das ist kein ganz untypisches Revier. Es ist ein belastetes Revier. Es ist in einem sozialen Brennpunkt. Aber diese Reviere gibt es in jeder Großstadt. Die gibt es in jeder Metropole. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, werden die Beamtinnen und Beamten dort stärker als in anderen Revieren auch mit sozialem Elend, auch mit Kriminalität und auch mit Ohnmacht, also mit Vergeblichkeitserfahrungen konfrontiert. Das heißt, sie tun eine Sisyphusarbeit, die nie richtig Erfolge bringt. Das kann schon frustrieren, ist aber noch lang keine Entschuldigung für Abdriften in rechtsextreme Ideologien.
Jetzt laufen diese Ermittlungen schon seit
einem Jahr und es ist immer noch nichts bekannt, was genau eigentlich da geschehen ist. Dauert das alles zu lange?
Ja, es ist ein sich immer wiederholendes Ritual, dass die Polizei in dem Moment, wo strafrechtliche Ermittlungen laufen, sagt, wir dürfen nichts mehr sagen, es ist in der Hoheit der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft sagt so lange nichts, bis das Ding entweder eingestellt oder in der Hauptverhandlung gelandet ist. Und das ist total unbefriedigend. Ich merke das auch immer wieder. Es gilt zwar der Rechtsschutz und die Unschuldsvermutung und es muss natürlich auch vernünftig ermittelt werden, aber das, was bei anderen ja immer so beklagt wird, also jeder Polizist und jede Gewerkschaft klagt so darüber, dass die Verfahren bei Straftätern so lange dauern, bis die verurteilt werden, ja? Statt es hier besser zu machen, wenigstens der Öffentlichkeit zu berichten, was gerade geschieht, tut man genau dasselbe, verlangt aber, dass sozusagen die Öffentlichkeit auch die Füße stillhält. Ich glaube, da wird auch ganz oft erwünscht oder gewartet darauf, dass Gras über die Sache gewachsen ist und man in Ruhe wieder in den Alltag übergehen kann.
Kommen denn Polizisten schon mit einer rechten Einstellung in den Polizeidienst oder erlangen sie vielleicht durch Berufserfahrung eine rechte Gesinnung?
Also mit rechten Einstellungen ausdrücklich kommt man nicht in den Polizeidienst, wenn man diese äußert in der Einstellungsphase. Tatsächlich kommen diese jungen Leute aus der Mitte der Gesellschaft, aus in der Regel wohlerzogenen Familienhintergründen und so weiter, die kommen dann in eine Praxis, soweit sie in der Großstadt arbeiten, in der sie Dinge sehen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Menschen in sozialen Brennpunkten, in Notlagen, auch Kriminelle, auch Gewalt. Das sind alles Dinge, die auf sie hereinprasseln. In vielen Fällen hat man einen guten Buddy, einen Streifenpartner, der einem hilft. Man hat vielleicht einen Vorgesetzten, der einem hilft. Das sind alles die Fälle, die nicht beanstandet werden. Aber in den Fällen, in denen es zu Gewaltexzessen oder zu Fehlverhalten kommt, wenn man die rekonstruiert, dann wissen wir, dass da immer etwas schiefgelaufen ist in der sozialen Kommunikation in der Gruppe. Da wäre eine Forderung zu sagen, wir dürfen diese jungen Leute nicht aus den Augen verlieren nach der Ausbildung. Wir müssen sie weiterhin begleiten, gerade in den ersten Jahren im Dienst. Wir gehen ja alle davon aus, dass es die Praxis ist, die aus latenten, gefährdeten Menschen auch explizit Rechtsbrecher oder Extremisten macht oder Alkoholiker oder was auch immer. Also diese Verhärtung und die Verdichtung, die Beschleunigung kommt tatsächlich durch die Praxiserfahrung. Und dort lassen wir die jungen Leute mehr oder weniger allein. Und wenn sie Glück haben, haben sie eine gute Dienstgruppe, ein gutes Umfeld. Wenn sie noch mehr Glück haben, haben sie gute Vorgesetzte, die gut hinschauen, die sie auch beobachten. Aber wenn sie Pech haben, haben sie nichts dergleichen. Und dann bleiben sie allein mit ihren Erfahrungen und müssen sich die Welt irgendwie zurechtlegen. Und hier müssten wir uns in die Verantwortung nehmen, tatsächlich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren nochmal zu sagen, ihr geht nochmal 4-5 Wochen zurück zur Akademie oder zur Ausbildung. Und jetzt setzen wir uns tatsächlich mal hin und sagen, was ist mit euch passiert? Was kann man tun? Wie erlebt ihr denn Polizei im Alltag? Wo gibt es die Ohnmachtsgefühle? Wo gibt es auch die Grenzerfahrungen? Das wäre eine wichtige Arbeit. Aber ich sage nochmal, nachdem ein Skandal vorbei ist, geht bei vielen Vorgesetzten auch die Klappe wieder runter. Und man sagt, 5 Wochen oder 4 Wochen oder auch nur 2 Wochen Fortbildung für junge Absolventen können wir uns finanziell überhaupt nicht leisten. Die müssen auf die Straße.
Das sagt Raphael Bär, Professor an der Polizeiakademie in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Polizisten als Rechtsextremisten, gibt es ein rechtes Netz in der Polizei? Das war die Frage dieser Sendung. Mein Fazit? Momentan gibt es noch keine Hinweise dafür, dass die verschiedenen Gruppen miteinander vernetzt sind. Und auch für Verbindungen von Polizisten in die rechtsextremistische Szene haben die Ermittler noch keine Hinweise. Doch die Ermittlungen zu den Inhalten der Frankfurter Chatgruppe Idiot laufen weiter. Denn die Inhalte aus der Chatgruppe seien schockierend, heißt es aus Kreisen der Ermittler. Und noch etwas. Keiner der Mitglieder aus der Chatgruppe äußert sich zu den Verdachtsmomenten. Die Gruppe hält offenbar dicht. Auf jeden Fall ist das beharrliche Schweigen ein Grund dafür, dass sich die Ermittlungen in die Länge ziehen. Ein Ende derzeit nicht absehbar. Klar ist, jeder neue Verdachtsfall schadet dem Image der Polizei. Und das Schweigen gegenüber Medien und Öffentlichkeit lässt den dunklen Schatten über der Polizei noch größer werden. Das war HR Info Politik. Mein Name ist Sarah Batti. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek.